Der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Folge 373 für alle Statistiker, die mit ihrer Excel-Tabelle zu Hause sitzen. Hier ist Tee Time. Wir sind in einer neuen Woche. Es ist viel passiert. Wir haben die Olympischen Spiele in Italien. Wir haben die Seahawks, die den Super Bowl gewonnen haben. Und wir haben einen neuen Dschungelkönig. Alle drei Themen haben es leider nicht in die heutige Sendung geschafft, was uns eigentlich, glaube ich, auch ziemlich zufrieden macht. Was war das bitte für eine letzte Woche, meine Damen und Herren, liebe Golfgemeinde? Wir mussten ja Samstag auf Sonntag Nacht Bahrain verlassen. Wir Idioten, wir Deppen, wir hätten die Chance gehabt, tatsächlich mal richtig mitzufeiern. Auf der 18 den Protagonisten, in dem Fall wahrscheinlich Wasser über den Kopf zu schütten. Keine Ahnung. Alles, was man immer so gedacht hat, wenn das mal passiert, will ich vor Ort sein.
Tja.
Naja.
Dann halt wir waren knapp dran. So knapp waren wir schon lange nicht mehr dran.
Freddy Schott gewinnt auf der DP World Tour. Wir konnten es jetzt in der letzten Folge auch nicht richtig zelebrieren, weil wir die Folge, die letzte Woche rauskam, also zwei Tage nachdem der junge Mann gewonnen hat, die kam ja am Dienstag raus, die hatten wir schon am Samstag aufgezeichnet. Alles ein bisschen doof. Und ich hab's irgendwie noch im Urin gehabt. Wir haben nämlich am Samstagabend in der Lobby im Hotel gewartet, bis der Shuttle zum Flughafen kommt. Und Freddy kam noch vom Abendessen und hat sich noch kurz eine halbe Stunde zu uns gesetzt. Und wir haben so ein bisschen gequatscht. Und als wir uns verabschiedet haben und ich ihm viel Glück gewünscht habe, habe ich noch gedacht, klar, bei unserem Glück wird der morgen das Ding nach Hause fahren. Und wir sitzen irgendwie zu Hause in Deutschland bei minus 58 Grad und der kann feiern. Aber sei es drum, ist ja gut so. Und was danach passiert ist, habe ich auch noch nicht erlebt. Also wie die Hyänen. Es gab plötzlich Interviewformate in Golf Deutschland, die gab es vorher noch gar nicht. YouTube ist explodiert. Leute haben Freddy, ich weiß nicht, wie viele Anfragen der plötzlich gehabt hat und wie viele Interviews der junge Mann geben musste. Da waren Leute plötzlich im Fernsehen zu sehen, die habe ich vorher noch nie im Fernsehen gesehen. Tausende Interviews. Also was machen wir von Tee Time, wenn wir wieder eine Woche später dran sind? Wir drehen den Spieß mal wieder so ein bisschen um und machen es wieder mal ein bisschen anders. Denn wir wissen ja, Golf ist ein
Team.
Teamsport. Mannschaftssport, ja klar.
Klassischer Teamsport.
Du spielst rechts außen auf dem Fairway und ich bin auf der linken Innenseite beim Fairway-Bunker oder was? Und Zille ist vorne, macht den Kopfball am Grün.
Hohe Flanken, weite Bälle, wisst ihr doch. Nein, ja klar, aber es ist natürlich auf dem Platz auf der DP World Tour ist immer noch einer dabei. Die sind immer zu zweit unterwegs. Ihr erinnert mich vielleicht an früher. Genau, ein Team also. Also haben wir uns gedacht, holen wir uns doch mal den zweiten Mann hier in die Podcast-Folge, der uns auch viel über Bahrain, aber vor allen Dingen auch über diesen Sieg und überhaupt über sein ganzes Caddy-Life mal ein bisschen erzählen kann. Der junge Mann muss in kurzer Zeit, in glaube ich 25 Minuten aus seinem Airbnb auschecken, deswegen müssen wir uns echt ein bisschen beeilen. Herzlichen Glückwunsch, Verneigung und meine Herren, war das toll. Caddy Tucker ist uns zugeschaltet, einen wunderschönen, bei dir ist es Mittag, ne?
Bei mir ist ja kurz vor 12.
Ein bisschen also, Dubai.
Aber es wird immer noch Moin, Männers.
Moin.
Freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns auch.
Ja.
Wie habt ihr gefeiert? Erzähl ein bisschen.
Also nach der Runde, als wir das Ganze eingetütet hatten, da war natürlich erstmal ein riesen Medientrubel. Freddy wurde dann erstmal zur Seite geholt. Da gab es nochmal so eine inoffizielle, also jetzt nicht fürs Publikum, sondern eigentlich nur fürs Fernsehen, die Übergabe der Trophäe mit dem Scheich. Und dann gab es im Anschluss natürlich dann nochmal die offizielle Zeremonie, wo dann die ganzen, ja auch Volunteers, Zuschauer und so alle dabei waren. Und dort habe ich auch meine Medaille bekommen, die erste Medaille. Ich glaube, das wurde erst vor ein oder zwei Jahren eingeführt, dass selbst der Caddy auch mal nach vorne gerufen wird und eine kleine Medaille bekommt.
Hast du die gerade bei dir?
Die habe ich auf jeden Fall hier, müsste ich aber kurz, also habe ich jetzt nicht sofort hier parat, muss ich aber kurz holen. Ne?
Ist schon eingepackt, ist okay. Weißt Reichen du. Wir nach, wie es immer im Fernsehen
okay.
ist.
Kann ich euch gerne aber auch einfach ein Foto schicken. Als der ganze Trubel dann vorbei war, waren wir in der Players Lounge. Da war dann für den Freddy eine Flasche Champagner bereitgestellt und noch ein paar Flaschen Bier natürlich.
Sehr gut.
Und so Offizielle von der Tour, die waren auch noch dann bei uns, dann haben mit uns zusammen angestoßen. Und ja, also mehr oder weniger, ich habe eigentlich sehr viel Zeit mit dem Freddy da alleine auch verbracht. Und ich denke mal, das ist auch ganz wichtig, dass wir das Ganze da erstmal nach diesem ganzen Trubel auch mal ein bisschen Ruhe da reinbekommen und das Ganze auch nochmal so zu zweit genießen. Und ich meine, viele wissen es schon, aber ich trinke eigentlich gar keinen Alkohol. Deswegen, also ich habe da jetzt irgendwie kein Gas gegeben, wie manche andere sich vielleicht vorstellen. Der Freddy hatte natürlich Spaß am Glas gehabt und hat das auf jeden Fall auch gefeiert. Aber ich habe auch natürlich, obwohl ich keinen Alkohol trinke, haben wir das genossen und hatten eine gute Zeit zusammen, ja.
Für dich ist es ja jetzt im Endeffekt eine neue Herausforderung gewesen, weil ihr seid ja erst seit kurzem zusammen.
Ja, das war tatsächlich erst unser 6. Turnier, ja.
Gute Quote.
Ja, kann so weitergehen eigentlich.
Aber das Lustige ist eigentlich, ich weiß nicht mehr ganz genau, in welchem Jahr das war. Also es müsste eigentlich 2022 gewesen sein oder 23. Da war ich so ein bisschen spät dran mit einem Airbnb für die für das Dunhill-Turnier in Schottland. Und der Freddy war auch spät dran. Und dann haben wir uns irgendwie so kurz zusammengeschlossen und haben gesagt, hey, sollen wir uns nicht einfach zusammen Airbnb teilen? Und ich so, ja gut, klar, ich bin auch spät dran, dann lass uns das machen. Und dann haben wir uns so gut verstanden in der Woche und hatten so viel Spaß. Und dann hat der Freddy noch so gesagt, hey Taka, weißt du was, eines Tages, ich habe das irgendwie im Blut, da werden wir auf jeden Fall zusammenarbeiten und da werden wir richtig Spaß haben.
Geil.
So, das hat er ja schon vor einigen Jahren gesagt und ja, das ist passiert.
Krasser Profil.
Freddy, der Tour-Orakel.
Das Tour-Orakel.
Du hast bei, mal ganz kurz die Stationen, die du jetzt als Caddy schon hattest, du hast angefangen bei Kiwi, richtig?
Ja.
Und das war ja so ein, kannst du ja mal gerne mal erzählen, das war ja so ein bisschen so ein Quereinstieg, könnte man sagen, weil du bist ja aus dem Golfbusiness und bist ja auch ein relativ guter Golfspieler selber und eigentlich auch ein Golflehrer.
Genau, also ich habe zuerst die Ausbildung gemacht zum Golftrainer und habe, glaube ich, ja, insgesamt so 7 Jahre mit Ausbildung als Golftrainer Vollzeit gearbeitet. Mhm. Und dann kam Corona. Ja, und dann waren natürlich die Golfplätze bei uns in Deutschland zu. Und Max musste bei BMW ein neues Auto abholen und hatte mich dann gefragt, ob ich Bock hätte mitzufahren. So, und auch der. Aber ohne Witz, also das war die beste Autofahrt nach München. Müsst ihr euch vorstellen, ihr wisst ja weiter, das ist von Düsseldorf nach München 600 Kilometer. Und ich glaube, wir waren in fast 3 Stunden da, ne? Erste Lockdown-Zeit. Also wir hatten wirklich, wir mussten nur bremsen zum Tanken. Wahnsinn.
Und ihr habt ungefähr 3-mal getankt auf dem Weg.
Ja, genau. Gut, aber und da habe ich irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich hatte da schon mal irgendwie so drüber nachgedacht, als ich mal Golf geguckt habe, ey, wie kann man eigentlich so Caddy werden und so. Und dann habe ich den Max einfach mal angehauen und ich sage, ey Max, wie sieht's denn eigentlich aus, so, wie wird man eigentlich Caddy? Ja, und dann hat er gesagt, so ganz ehrlich, Taka, ich glaube, das ist kein Job für dich, so, das ist kacke, da muss ich die Tasche tragen. Und er hat mir dann eigentlich mehr oder weniger schlecht geredet, so, ne? Ja, und da habe ich das Thema eigentlich einfach beendet und habe gesagt, gut, dann halt nicht, ne? Ja. Und und dann ging es tatsächlich bei denen wieder los auf der Tour und bei uns waren die Golfplätze noch geschlossen. Und dann hatte der das im Hinterkopf, der hatte zufälligerweise genau vorher auch noch sein Caddy gefeuert gehabt, bevor der Lockdown kam. Ja, und hatte mich dann angerufen, meinte, ey Taka, du hast ja gesagt, du wolltest mal Caddy machen, hast du nicht Bock? So 2 Wochen, kannst du ja mal machen.
Wie geil ist das? Taka, das ist überhaupt kein Ding für dich, aber hast du mal Bock?
Finde ich gut. Ja, und aus den 2 Wochen wurden dann tatsächlich 3,5 Jahre, ja.
Geil. Inklusive Olympische Spiele und allem drum und dran. Super.
Inklusive Olympische Spiele und mit Max habe ich ja tatsächlich auch gewonnen in Prag. Ja. Das war natürlich auch ein Highlight.
Ja, sehr, sehr Wahnsinn. Cool. Und dann ging's, habe ich das richtig im Kopf, dass dann mal einen Ausflug zu den Damen gab? War das direkt nach
genau,
Max?
Genau, da gab es einen Ausflug zu den Damen, ja, das war direkt nach Max, das war Anfang 24. Da habe ich mal so ein bisschen die Luft geschnuppert, da auf der LPGA-Tour.
Wie war aber das, wenn du das vergleichen müsstest? Wie war das Arbeiten dort? Wie war die Atmosphäre?
Also die Atmosphäre an sich war eigentlich gut, würde ich sagen. Also vor allem auch, was so das Caddy-Leben dort angeht auf der LPGA-Tour, muss ich sagen, da haben die sehr viel gemacht, auch für die Caddies. Ne? Also da gab es viel Entertainment-Programm, da gab es mal ein Kart-Racing, da machen die auch mal so Nearest to the Pin für die Caddies, wo der Gewinner dann mal eben $3,000 bekommt.
What?
Und was ich auch sagen muss, was dort richtig gut war, war, dass Caddies und Spieler, die sind alle in einem Raum, essen dort gemeinsam. Ne? Also das fand cool. Ich wirklich so. Also ich meine, auf der Lift-Tour, da war ich auch einmal kurz, habe ein paar Turniere da gesehen. Da ist es genau das Gleiche. Da essen auch alle zusammen in einem Saal. Nur auf der DP World Tour und auf der PGA-Tour gibt es das leider noch nicht. Und ja, ansonsten natürlich ist das Spiel bei den Mädels was ganz anderes, gar keine Frage. Der Ball hat natürlich viel mehr Ausrollen. Also muss ich sogar sagen, man muss sich erstmal so ein bisschen umdenken.
Klar.
Also es ist ein ganz anderes Spiel und sich da auch erstmal so ein bisschen dran zu gewöhnen. Und man muss auch die Golfplätze natürlich aus einer ganz anderen Betrachtungsweise sehen. Und ja, das hat erstmal so ein bisschen gedauert, bis ich da mich so ein bisschen reingefunden habe. Ja.
Ich meine, ist auch klar, ne? Weil ich meine, man schöpft ja als Caddy vor allem, ich meine, du, ein sehr guter Spieler selber, man schöpft ja aus dem eigenen praktischen Erfahrungsschatz. Wenn man, du siehst ja, auch, ich meine, wenn du da Caddy machst, bin ich mir sicher, du wirst auch da die Situation sehen und sagen, ja gut, Freddy und du, keine Ahnung, schlag vielleicht ähnliche Längen, ich würde da auch so ein Wedge so und ich glaube, den Draw, den sehe ich da nicht, der wird zu viel ausrollen. Und bei den Damen kann man das ja nicht machen, allein schon, vielleicht kurz zur Erklärung an die Zuhörer, warum. Ich allein schon das Spinverhalten, die Höhe der Bälle und wie viel Spin die haben. Einfaches Beispiel für einen männlichen Pro, wenn du sagst, du hast jetzt zum Beispiel 110, 115 Meter oder 120 Meter zu einer Fahne, die ganz hinten steckt, ist das eigentlich immer eher unangenehm, weil du ja gegen den Spin ankämpfst. Wenn die Fahne jetzt kurz hinter Bunker steckt, ist das relativ simpel, weil du sagst, du haust ihn halt hinter den Stock und holst dir den Spin zurück. Und bei den Damen ist da zumindest ein kleiner Unterschied. Also du sagst, es ist etwas weniger Spin auf dem Ball, die benutzen weniger Loft für die gleiche Länge mit weniger Spin. Das heißt, der Ball reagiert einfach auf dem Grün anders. Das heißt, manche Fahnen ist für die Damen vielleicht tatsächlich leichter, aber andere halt auch viel, viel schwerer, die dann zum Beispiel vielleicht kurz hinter dem Bunker stecken und das Grün ist hart.
Sehr gut erklärt, vielen Dank für diesen PowerPoint.
Kein Problem, ich könnte auch einfach weitermachen.
Nee, ich habe kurz drüber nachgedacht, aber ich konnte dir folgen.
Also ich kann da auch noch was hinzufügen und zwar jetzt mit dem Freddy. Der Freddy, der schlägt ja extrem weit. So, und da ist jetzt wieder auch so ein bisschen, man muss sich da schon umdenken. Ne? Also ich weiß noch zum Beispiel in Indien, da hatten wir so eine kurz gesteckte Fahne auf ein paar drei und die stand, glaube ich, so bei 154 oder 155 Meter. Und die 9 geht normalerweise 150. Gut, da war es jetzt noch ein bisschen wärmer. Aber auf so eine kurz gesteckte Fahne, klar, wenn du jetzt ein bisschen schlecht triffst und landest da vor einem Bunker, ist auch ärgerlich. Aber er sagt so, ey Taka, ich kriege da locker noch ein bisschen was raus aus dem Eisen 9. Und dann, so, das ist nochmal, ja, also ich hau meine 9 vielleicht, wenn es gut läuft, so knapp über 140, aber so 155, eine 9, das ist selbst so für mich unvorstellbar eigentlich. Ja. Ne? Aber der macht es halt einfach. Und da musste ich mich auch erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, dass das auch einfach nochmal ein anderes Kaliber ist.
Ja, das ist ja auch so eine Sache, weil ich denke mir, als guter ehemaliger Spieler ist man ja auch selber von seinem eigenen Spiel irgendwo gebrandmarkt. Man hat so gewisse Schläge, die man hat auf dem Platz, wo man eher sagen würde, boah, da lasse ich die Finger davon. Und dann gibt es Situationen, wo man sagt, ja klar, Vollgas und ab geht's. Und sage ich mal, sich von diesem Bias zu lösen und zu sagen, nee, ich muss jetzt eigentlich gedanklich in die Welt von Freddy, von Max, von wen auch immer. Ich bin mir sicher, bei so manchen Experten denkst du dir, in diese Welt will ich überhaupt nicht, was die da so veranstalten. Aber wie würdest du deine eigene Spielanlage beschreiben und die Spielanlage mit den Spielern, mit denen du zusammenarbeitest? Würdest du sagen, das harmoniert ganz gut oder würdest du sagen, boah, da gibt es schon einige Situationen, da muss ich ganz weit aus meiner Komfortzone raus, um wirklich zu sagen, ja, Keule, das ist der richtige Schlag, los geht's.
Ja gut, ich muss sagen, also mein aktives Golfspielen ist jetzt auch schon wirklich lange vorbei. Aber ich würde sagen, ich war damals auch schon vielleicht eher auf der Seite, ja, halt so ein bisschen weiterschlagen konnte. Also im Verhältnis natürlich früher, jetzt aktuell wäre ich jetzt nicht mehr der Längste, ist klar. Aber so zu dem Zeitpunkt war ich schon ein bisschen länger unterwegs und habe die Bälle halt auch mal so ein bisschen links und rechts verteilt. Und fand das eigentlich ganz interessant, auch mal so unter den Bäumen da durch und sowas.
Das ist wunderschön. Und dann hat es die Ball-Striking-Maschine Kiwi vor der Nase, die jedes Fairway gesplittet hat.
Genau. Und da hatten wir tatsächlich auch mal so Probleme, weil ich habe halt aus meinen jungen Jahren konnte ich dann irgendwie den Ball unter den Baum daher shapen und dann irgendwie aufs Grün und habe halt trotzdem noch diese Sicht. Aber der Max, gut, er ist ja meistens auf dem Fairway, deswegen hat er natürlich diese Praxis gar nicht, da aus dem Wald auf einmal sowas zu machen.
Muss ja mal üben,
Mann. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also, wenn man da ständig ist, dann hat man natürlich ein ganz anderes Können, als wenn man eigentlich auf dem Fairway ist.
Ja, ist richtig. Ja.
Ja. Und, aber ich muss sagen, mit dem Freddy, das harmoniert schon, also es geht schon mehr so ein bisschen in die Richtung, wie ich auch früher gespielt habe. So auf jeden Fall auch aggressiv. Und eigentlich immer volle Kraft voraus. Ne?
Als ihr euch jetzt da Ende des letzten Jahres committed habt, das ist ja immer sehr spannend, auch für diejenigen, die das im Fernsehen gucken, die mal zu einem Tour-Event kommen und da mal zugucken, wie das so läuft. Hat man so eine Probezeit, die man ausmacht? Gibt es einen Vertrag? Hast du gesagt, Alter, also ich habe schon mal auf der Tour gewonnen als Caddy, jetzt sage ich dir mal, was ich hier verlange und so. Wie läuft das ab? Also wie, der ist ja quasi, Freddy ist jetzt dein Boss sozusagen, wenn ich das richtig verstehe.
Ja,
wie,
klar.
Wie, wo, wann ist dann klar, okay, wir arbeiten jetzt fest zusammen. Gibt es dann wirklich so einen Zettel, den man unterschreibt oder gibt es eine Verhandlung? Wie läuft das im Real Life dann ab?
Also Also Verträge haben wir auf jeden Fall nicht. Also Okay. Sprich, wenn der jetzt nächste Woche sagt, immer, Dakar, pass auf, das passt irgendwie doch nicht, dann bin ich dann auch wieder weg vom Fenster. Glaube ich jetzt zwar nicht, dass das passiert, aber ja, also wie gesagt, dadurch, dass wir in Schottland auch einmal schon mal so eine Woche zusammen verbracht haben, und gut, der weiß natürlich auch, ich habe die 3,5 Jahre mit Max gemacht und wir hatten da auch Erfolg, haben gewonnen und sowas. Daher hatte natürlich wahrscheinlich auch da so ein bisschen die Bestätigung, dass ich jetzt schon ein bisschen was weiß über das Caddy-Geschehen. Ja, und dann wurde es natürlich bei ihm letztes Jahr, die letzten 3 Turniere, da ging es tatsächlich um die Wurst, halt die Karte da zu halten. Und ja, und er wusste, dass ich wahrscheinlich nicht nach Schottland fliege und hatte mich dann angerufen und meinte, ey Tucker, hast du Bock? So, und lustigerweise war es eigentlich bei mir letztes Jahr so, dass ich kurz davor war, die ganze Caddy-Geschichte an den Nagel zu hängen. So, ich habe jetzt nicht mehr so viel Erfolg und ich hatte dann auch letztes Jahr richtig viel Probleme beim Rücken. Ich hatte einen brutalen Bandscheibenvorfall. Dann habe ich wieder angefangen, Caddy zu machen und dann lief das aber auch nicht so richtig rund und hatte mehr oder weniger so ein bisschen die Schnauze voll. Ja, und dann, ja, nichts erwartet und auf einmal rief der Freddy mich an und dann ging es auf einmal ganz steil nach oben.
Boah, ich rieche gerade so eine Netflix-Doku. Der Spieler war völlig am Arsch, da ging auch nichts mehr. Der Caddy, gesundheitlich völlig am Ende, wollte alles hinschmeißen und dann
der Anruf.
Wow.
Alles aufgrund einer Woche in Schottland vor einigen Jahren.
Ja, aber wenn man sich das mal auf der Zunge, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ne? Also ich meine, du bist überhaupt erst Caddy geworden, weil Corona war und du mit Max im Auto saßt. Mhm. Ja, und
ja.
Also wie viele Zufälle da reingespielt haben, auch ich sag mal, ich will jetzt gar nicht sagen, dass vielleicht wäre es auch anders noch irgendwie viel besser gelaufen, man weiß es nicht, aber viele Dinge, viele Dinge im richtigen.
Die schlechteste Entscheidung deines Lebens, Tucker.
Vielleicht hättest du im Lotto gewonnen.
Oder du wärst mit Scotty Scheffler nach München gefahren.
Ja.
Ja. Wer weiß das schon. Oder John Rahm.
Aber wie viele Zufälle dazu geführt haben, dass du, ich sage ich mal, jetzt auf einmal mit Kiwi gewonnen hast, dann mit Freddy gewonnen hast, dann mal kurz auf der LPGA-Tour warst, ist schon immer wieder geil, sowas zu kapitulieren.
Ja, ich bin auch echt total happy. Also, wie gesagt, mit dem Freddy, mit Max hatte ich auch ein ganz gutes Verhältnis, wir hatten auch Spaß gehabt und so, aber mit dem Freddy, das ist irgendwie so, also fühlt sich sogar noch harmonischer an und wir verstehen uns einfach so gut und das fühlt sich auch überhaupt nicht so an, als wäre das jetzt so mein Boss. Also wir sind eigentlich ein Team und da ist jetzt überhaupt nicht, okay, ich stehe jetzt über dir, du musst jetzt das und das machen oder sonst was, gar nicht. So, wir haben ein mega Verhältnis und ich hatte das auch schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, aber so dieses Verhältnis zwischen Spieler und Caddy, so vor allem wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, klar, muss die Arbeit auf dem Platz auch gut sein, aber so die Chemie, das ist wirklich so das A und O. Ne? Und die ist bei uns halt einfach zu 100% gegeben und wir haben so viel Spaß. Also ich habe teilweise auf dem Golfplatz, wir sind so viele am Lachen, dass ich manchmal so denke, ey, ganz ehrlich, vielleicht müssen wir hier mal ein bisschen ernsthafter nehmen. Aber scheinbar, das ist auf jeden Fall, es hat geklappt so, wir haben gewonnen, also machen wir auf jeden Fall so weiter, würde ich sagen, ja.
Ja.
Aber wir hatten tatsächlich, in Australien hatten wir eine Situation, also ist egal jetzt, worum es da ging, aber wir hatten auf einfach beide so einen Lachflash. Wir standen auf dem Grün, er stand so 15 Meter auf der anderen Seite vom Grün und wir konnten uns beide nicht angucken und die anderen mussten noch putten. Wir sind fast geplatzt. Ne? Also wir waren beide sowas von knallrot im Gesicht, gucken beide nur nach unten. Da kamen nach ein paar Löcher Zuschauer zu uns und haben gefragt, so, ey Jungs, was war da eigentlich los? Wie kann man eigentlich so lachen bei so einem Turnier hier? Das ist ja Wahnsinn.
Das ist doch super. Ey, das ist doch schön, wenn es so harmoniert und wenn ihr so viel Spaß habt. Besser kann es doch fast gar nicht sein. Ich habe noch eine andere Frage aus der Kategorie, muss man mal fragen, aber ist wahrscheinlich am Ende ziemlich eine doofe Frage. Jetzt nehmen wir mal an, so Golfer sind ja spezielle Menschen, wissen wir alle. Also ich rede jetzt nicht von den Profis, ich rede jetzt gar nicht von der Tour, ich rede jetzt mal von den ganz normalen Amateuren. Die haben ja manchmal ganz komische Ideen. Jetzt nehmen wir mal an, da gäbe es eine oder einen in irgendeinem Golfclub, irgendwo im deutschsprachigen Raum oder auf der ganzen Welt, ist ja völlig wurscht bei der Geschichte. Und die sitzen da und denken sich, boah, dieses Jahr muss ich mal die Clubmeisterschaften gewinnen. Dieses Jahr muss ich mal das und das Turnier gewinnen. Dieses Jahr fahre ich hier mal richtig auf. Dieses Jahr hole ich mir einen Caddy von der Tour für die 4 Tage. Jetzt nehmen wir mal an, du hättest spielfrei in der Woche. Was würde ein Tucker aufrufen, wenn einer sagt, komm, hier für mein Privatturnier, für meinen Privatspaß, geht das überhaupt? Macht ihr sowas? Gibt es sowas? Weil Tourspieler bieten das ja ab und zu mal an, dass du mal eine Runde mit denen spielen kannst für, weiß ich nicht, 8 Milliarden Dollar.
Ja, also gehen geht das natürlich, gar keine Frage. Also ich habe jetzt gerade, läuft hier der Feueralarm, ne? Ich weiß nicht, ob man das hört in der Aufnahme, aber okay, es ging gerade hier an. Also natürlich geht das auf jeden Fall. Klar muss das auch bezahlt werden. Aber ja gut, es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, okay, wie weit muss ich da jetzt für anreisen? Brauche ich jetzt noch ein Hotel etc.? Also jetzt da so einen fixen Betrag zu nennen, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber ich würde mal sagen, so unter 500 Euro am Tag würde ich das nicht machen.
Ja, okay. Aber okay.
Ist ja. Und ich meine, das wäre, glaube ich, immer noch ein Freundschaftspreis. Ne? Also wenn, ja. Ich meine, der Bernd ist Golftrainer, Flo, du bist auch Golftrainer. Wenn ihr da eure Tagespauschale abrechnet, dann ist das wahrscheinlich sogar noch höher. Ne?
So. Also, bei Flo schon, nicht, also, aber bei mir schon, ja.
Boah. Flo kommt auch mal so vorbei, kocht auch noch abends, alles gut.
Na, aber es ist ja zum Beispiel, wenn die Clubmeisterschaften gehen dann übers Wochenende, gut, dann muss ich auch noch mindestens einen Tag vorher da sein. Ich muss mir den Golfplatz ja dann selber auch mal angucken. Und müsste natürlich mit der Person auch nochmal eine Proberunde spielen, um so ein bisschen auch sein oder ja ihr Spiel dann kennenzulernen.
Pass mal auf, ich helfe dir mal ein bisschen,
auf die
bei der
Sprünge.
Ganzen Aktion. Wenn du irgendwo bei jemand Clubmeisterschaft Caddy machst und du hast da gerade Zeit, für 5.000 Euro bist du dabei, oder?
Für 5.000 Euro bin ich dabei, klar.
Okay, alles klar, wunderbar.
Gut, dann haben wir ja jetzt
Unterkunft und Reisekosten.
Dann können wir jetzt damit arbeiten.
5 plus Reisekosten, netto. Selbstverständlich, netto.
Klar.
Ich finde das gar nicht so abwegig.
Bar auf
ich glaub
die Kralle.
Schon, PayPal. Ich glaube schon, dass der ein oder andere sich so über sowas mal Gedanken macht, weil die sind teilweise so verrückt. Glaube ich schon. Gibt ja, ja so, keine stimmt. Ahnung.
Also ich habe ja tatsächlich einen Freund von mir, der Golfprofessor, der ist ja auch bei Instagram bekannt.
Ach.
Der,
hallo
der
Georg.
Hallo. Der hat die Ausbildung ja gemacht zum Golftrainer und als Golftrainer muss man ja dieses Playing Ability Test machen. Mhm. Und ja, da wird ja auch über 2 Tage gespielt und da habe ich dem auch hier und da mal Caddy gemacht. Ne? Also das geht
ja,
auch.
Er hat es dann auch geschafft.
Klar.
Ich war im Ausbildungsjahr mit ihm. Es war eine herrliche Zeit. Ich kannte ihn vorher nicht, aber jetzt kenne ich ihn und zwar richtig.
Sag mal, Tucker.
Ja, du warst ja ein herzensguter Mensch.
Ja, absolut.
Sag mal, Tucker, was war denn bis jetzt dein größtes Fettnäpfchen, in das du getreten bist als Caddy? Ich hatte mal einen Caddy, der hat mal ein paar Punkte auf dem Fairway, sag ich mal, verwechselt und dann habe ich ein eiglattes Sechseisen für ein Layup geschlagen und das ist einfach mal zentral im See gelandet. Was war bisher? Oh ja, das hört sich so an, als hättest du da auch Erfahrungswerte drin.
Nee, also so jetzt, so auf die Schnelle, fällt mir da jetzt nichts auf. Also sowas in der Richtung.
Aber mal zu spät gekommen oder irgendwas vergessen oder.
Oh ja, zu spät gekommen, definitiv. Das ist mir schon mal passiert, ja. Das ist mir passiert einmal in Dubai.
Gab's da Anschiss?
Bei Desert Classic. Ich habe da auf jeden Fall mit deutlich mehr Ärger gerechnet, aber der Max hat das irgendwie total entspannt genommen, weil ich hatte natürlich auch noch Glück. Also ich habe es zur Startzeit geschafft. Ich war so 15 Minuten, bevor wir gestartet sind, war ich dann auch da. Wow. Und wir sind dann direkt mit 5 Birdies gestartet.
Ja, okay. Ja. Kaltstart läuft.
Ja, deswegen habe ich eigentlich angeboten, ob ich vielleicht immer 15 Minuten vorher kommen sollte.
Ja, dann störst du wenigstens nicht beim Warm-up.
Genau.
Ja, genau.
Geil. Wie geht's jetzt weiter? Also ihr hattet jetzt ja quasi, Freddy ist ja nicht in Katar angetreten. Das heißt, ihr hattet jetzt eine Woche frei.
Genau, wir haben jetzt sogar 2 Wochen frei. Also der Freddy, der kommt tatsächlich heute. Heute Abend reist er hier mit dem André an, also mit seinem Trainer. Und dann machen wir so 4 Tage in Ajman. Da gibt es auch einen Golfplatz. Hier in Dubai ist immer super viel los und die Golfplätze sind echt dicht.
Ja.
Deswegen trainieren wir da drüben in Ajman. 4 Tage Trainingslager und dann trainieren wir vielleicht hier noch ein paar Tage in Dubai. Lass ein bisschen ruhiger angehen und dann geht's nach Kenia.
Es hat sich ja auch ein bisschen dann dadurch was verändert, ne? Also viele sind ja immer so am Überlegen. Es gab zum Beispiel eine Diskussion, habe ich gesehen, auf Instagram. Da ging es um irgendwelche Kommentare von wegen, naja, wenn der Freddy Zweiter wird, ist auch nicht schlimm, das ist toll, da müssen wir feiern. Aber im Endeffekt, es verändert sich ja auch für die Zukunft so viel, neben dem Preisgeld und so weiter. So ein DP World Tour Sieg ist ja so viel wert. Also nicht nur, dass du die Karte schon mal safe in der Hosentasche hast, sondern auch plötzlich bei Turnieren mitspielen darfst, die vorher gar nicht auf der Schedule standen. Das muss den Leuten ja schon noch mal ein bisschen bewusst sein. Also das ist ja für euch jetzt auch noch mal, ihr habt jetzt wahrscheinlich euren ganzen Kalender erstmal wieder so ein bisschen anpassen müssen.
Das werden wir, denke ich mal, in den nächsten Tagen machen. Aber klar, so Turniere wie Scottish Open, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Also wenn du Zweiter wirst und hast bis vorher 102. gewesen im Ranking, da kommst du bei den Scottish Open zum Beispiel gar nicht rein. Mhm. Und auch bei Netbank, wenn man da jetzt die Siegerkategorie hat, dann ist man halt safe dabei. Und natürlich jetzt durch den Sieg Scottish Open sind wir auch 100%ig drin. So, ja, und natürlich jetzt mit einer Siegerkategorie, da kann man halt auch so ein bisschen anders planen. Vielleicht kann man das eine Turnier da in China weglassen, weil man jetzt, ne, also es ist ja schon nervig, da jetzt für eine Woche dann extra so weit zu fliegen.
Ja.
Und ja, es ist ein Riesenunterschied, ob man Erster oder Zweiter wird, gar keine Frage.
Na, ist doch schön. Muss man sich auch immer mal wieder nochmal klar werden darüber, dass wir jetzt quasi letztes Jahr einen Sieger auf der DP World Tour hatten. Dieses Jahr haben wir auch schon einen auf dem Zettel stehen. More to come. Läuft doch alles in die richtige Richtung. Wenn du schon wieder so ein paar Kommentare liest wie das deutsche Golf ist völlig im Eimer. Nee, wir sind da, Freunde. Wir sind richtig da. Und wenn man sich dann auch mal überlegt, dass Freddy in den letzten Wochen der Einzige ist, der anscheinend auf der DP World Tour einen gewissen Patrick Reed die Stirn bieten darf ja. und kann. Also, was ist eigentlich mit dem los? Geht er euch nicht auch ein bisschen auf den Sack? Unter uns gesprochen?
Ja.
Nein, also ich meine, alles gut, der spielt ein hervorragendes Golf. Ich will darüber jetzt gar nicht sprechen, aber der kommt ja so ein bisschen von der Seite auf die Autobahn. Also ich sehe euch wieder jetzt auf der Autobahn Richtung München ballern und jetzt kommt Patrick Reed da angeschossen, der ja eigentlich gar keine License hat in dem Sinn, da ständig irgendwie zu sein. Der war ja sonst immer auf der LIV. Eigentlich spielt er auf der USPGA Tour, wenn man sich jetzt mal ganz normal das Ganze anguckt. Natürlich ist er was? Member, Lifetime-Member.
Aber man muss aber auch, also da muss man den Mann ein bisschen in Schutz nehmen. Der hat eigentlich die letzten Jahre, der war immer auf der DP World Tour tätig und der hat auch nicht nur diese ganz großen Dinge gespielt, sondern der hat auch hier und da mal halt normale Turniere gespielt und war eigentlich einer der wenigen, die über Jahre jetzt auch die DP World Tour auch immer wieder supported haben. Ne?
Ja, das muss
also
man
sagen. Also haben wir alle ein falsches Bild von Patrick Reed? Hat der Ryder Cup damals mit dem, wo er uns alle aufgeregt hat, also hat er da sein Image und mit seinen schönen Bunkerschlägen, die er ja auch hervorragend macht, hat er sich da ein falsches Image aufgebaut? Also, und eigentlich ist er gar nicht so?
Also ich finde die Ryder Cup-Sache habe ich ihm jetzt nie wirklich, ich meine.
Das ist halt der Ryder Cup, oder Bernd?
Ja, der Ryder Cup ist so und ich meine, es gibt einfach ein paar Spieler. Ich meine, McIlroy macht es auch in die andere Richtung und wir lieben alle
so
McIlroy.
So ein Arsch, den mag ich
ja,
nicht mehr.
Nee, aber also ich glaub, das Hauptthema mit dem Image waren diese ganzen Regelgeschichten.
Ja,
also
ja,
okay. Und das muss er sich auch gefallen lassen. Man kann immer drüber spekulieren, wie, ob da wirklich irgendeine Art von Absicht jemals drin war. Aber es lief schon relativ oft für den Zuschauer merkwürdig ab. Und vielleicht tut man ihm Unrecht, aber das hat ihn natürlich ein extrem schlechtes Bild geregt, weil ich sag mal, bescheißen, schummeln, da bist du einfach zu Recht unten durch bei Zuschauern und Mitspielern. Vielleicht tut man ihm da ein bisschen Unrecht, weil es wirklich, ich sag mal, so ein paar blöde Aneinanderkettungen waren von Ereignissen, aber hat ein schlechtes Image abgegeben. Aber jetzt sieht man einfach, ich meine, er ist trotzdem ein Weltklasse-Spieler. Und der ein Weltklasse-Spieler, der gerade einfach in Form ist und dann rasiert der da ein Feld nach dem anderen. Und die DP World Tour ist eine starke Tour, hat viele junge Spieler, wie Freddy ja auch. Und trotzdem ist es natürlich nicht ganz auf Weltklasse-Niveau. Ich meine, wir hatten jetzt Phoenix Open, da waren, ich glaube, 32 von den Top 50 der Welt mit drin. Auch wenn das World Ranking natürlich ein bisschen schief ist, weil die DP World Tour so wenig beachtet wird bei den Punkten. Und trotzdem ist Patrick Reed ein Weltklasse-Spieler. Und wenn der on fire ist, dann wird er auf der DP World Tour Woche ein und Woche aus um den Sieg mitspielen.
Sprechen wir gleich noch drüber, über die Phoenix Open, über die LIV Tour müssen wir nochmal sprechen und über das ein oder andere Aktuelle, wollen aber vorher nicht vergessen, auf die Uhr zu gucken. Denn der liebe Tucker hat gesagt, Leute, ich muss aus meinem Airbnb pünktlichst um 12 Uhr raus.
Vor 5 Minuten.
Also ich meine, ich sag mal so, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, solange hier keiner kommt, können wir auch gerne weitermachen.
Na gut, dann freuen wir uns, dann machen wir doch gleich weiter. Bernd hat eine WhatsApp geschrieben am Wochenende. Er hat ja die Phoenix Open für Magenta TV kommentiert. Und der letzte Satz war, Leute, hoffentlich kein Stechen.
Ja.
Ja.
Tadam.
Ich glaub,
hast du dich gefreut?
Ja, es war. Ich dachte mir, Hideki, du, Punkt, Punkt, Punkt. Meine Güte, hat der einen, ich weiß nicht, ob, ich meine, gut, Flo natürlich, Flo hat es ja auch kommentiert für Sky
Ach, du
Schweiz.
Hast es, ihr habt parallel kommentiert.
Wir haben parallel kommentiert.
Ihr wart beide in der Luft und habt parallel.
Ui. Und ich dachte mir nur, irgendwie um 0.03 Uhr dachte ich mir, der macht jetzt nicht wirklich einen Bogey, der Vollidiot. Ja, und aber er hat ja, also ich meine, der hat wirklich, dass der überhaupt in Führung war ja Wahnsinn. Ich meine, der hat so schlecht vom Tee performt, der hat 3 Fairways getroffen, auf der 17 Riesenbammel, dass dieser Holz, das Holz 3 links nicht ins Wasser ist. Also, dass der überhaupt noch in Führung war eigentlich ein Wunder. Ich meine, er war bogeyfrei bis zum letzten Loch Und dann hat sie ihn auf der 18 halt doch erwischt. Abschlag in Bunker, dann fetten raus, dünnen raus, Entschuldigung, an die Kante. Und dann, ich meine, gut, Chris Goddard ist halt einfach auch richtig on fire. Haut dann noch, macht man Birdie im Playoff und Hideki haut links ins Wasser. Also, aber ja, es war eine lange Nacht, ja.
Ich fand die Performance von Scottie Scheffler eigentlich sehr beeindruckend, ja, mal wieder.
Wahnsinn.
Ne? Also unfassbar. Also ich meine, ich war echt überrascht, wie, als ich gesehen habe auf Instagram diese ganzen Clips, wo der sich da so aufregt. Also finde ich irgendwie.
Also das,
ja,
ist,
das war sehr, sehr merkwürdig.
Das ist richtig. Er war in dieser Woche sehr gut beobachtet. Er war in dieser Woche deutlich emotionaler als das, was wir sonst von ihm gewohnt sind. Also schon allein die Reaktion nach dem gefetteten Chip, das war ja, also so kennen wir ihn ja eigentlich gar nicht.
Ja, überhaupt nicht. Ich dachte, ich kenne gar nicht echt, das ist vielleicht KI.
KI, genau, irgendein Deepfake. Aber das hat aber einige das erwischt in der Woche, ne? Dieses übersäte Gras, was sie da haben. Also man würde ja normalerweise erwarten, wenn man da im Desert spielt, dass alles ein bisschen härter ist und man kann da mit der Leading Edge etwas aggressiver reingehen. Und dann hat es auch genau die erwischt, ne? Goddard hat's, der ist auch so ein Experte. Dann hier Kollege Schnürschuh, wie hieß er nochmal?
Ja, Jordan Spieth hat auch mal ein Häschen gemacht.
Jordan Spieth hat auch ein Häschen, Colin Morikawa
hat ein
Häschen.
Der ist ja auch eigentlich nicht ganz schlecht im Kurzspiel. Aber ich glaube wirklich, dass das viel so ein bisschen mit Grain zu tun hatte, da ne, viel mit oft in Grain gechippt, aber da hat man viele witzige Sachen gesehen. Aber also, ich finde, es hat schon mega Bock gemacht zuzuschauen, war halt super spannend am Ende.
Und die ganzen Geschichten immer drumherum. Also ich liebe ja diese ganzen Social-Media-Clips, das gab es ja früher in dem Sinn nicht, auch diese ganzen Geschichten, die dann so nebenbei noch so laufen. Dan Brown, der letztes Jahr die BMW International Open gewonnen hat, steht in der T-Box. Alle anderen müssen, glaube ich, gerade warten, weil der Flight davor noch ein bisschen braucht. Und dann fragt doch tatsächlich ein wirklich offensichtlich angetrunkener Zuschauer, ob er von ihm eine Kippe haben kann. Und Dan Browns Caddy geht ans Bett, holt die Schachtel Zigaretten raus. Und Dan Brown gibt dem Typen noch sein Feuer dazu und dann zündet er sich die Zigarette an und alles ist toll. Wo gibt's denn das bitte? Das ist geil. Das gibt's nur da, oder?
Da gibt es aber auch ein paar, also da muss da auch ein Charakter dafür sein. Also ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, Zille, wir hatten ja mal die Situation bei der BMW Open in München, als Thomas Peters nach der 18, nee, aber nach der 18 Thomas Peters musste noch die ersten neun spielen und hat dann mal kurz den Ausflug über das, über den VIP-Bereich gemacht, hat quasi zu Ende gepattet, ist in das Zelt rein zu den VIPs, hat sich dort einen Kaffee rausgelassen, danke, und ist dann hinterher gewackelt an die 1 zum Abschlag.
Oder dieser Streamer, der jetzt weltweites Golfturnierverbot hat, weil er irgendeinem Zuschauer $100 versprochen hat, wenn er im Rückschwung eines Spielers irgendwas, weiß nicht mehr was, Jack S. reinbrüllt, der sich jetzt nochmal in weiteren Videos tierisch darüber aufregt. Erstens, er hätte ja nicht selber gebrüllt. Zweitens, ihr müsst euch mal locker machen. Wieso habe ich jetzt weltweites Verbot auf irgendwelchen PGA-Tour-Turnieren?
Tut mir leid, was für ein Vollidiot.
Ja.
Also was für ein kleiner Vollidiot wirklich. Also vor allem, was wäre die normale Reaktion? Ja, okay, war ein blöder Scherz, tut mir leid. Aber nee, dann hier ein, ihr seid alle so soft, ihr P, Punkt, Punkt, Punkt. Also was ist das für ein kleiner, armer Mensch? Also wirklich.
Taka, welchen Zuschauer wolltest du denn in welcher Situation mal umbringen? Ich meine, als Caddy wirst du ja gleich, da ziehst du ja gleich die Waffen wahrscheinlich.
Ich hatte noch einmal, tatsächlich auf der LPGA-Tour war das war in Los Angeles. Ich wollte ja jetzt nicht irgendwie umhauen oder sonst was, aber der war halt, der hat da so rumgeschrien, aber auch, weiß ich nicht, also das war schon so ein bisschen unangenehm, aber der meinte das ja auch nur gut, aber das war dann irgendwann auch ein bisschen anstrengend. Und so eine Spielerin, die hat das halt, die hat das direkt dann dem Referee gesagt und dann kam sofort Polizei und haben den da vom Golfplatz runtergenommen. Also so extrem fand ich es nicht, dass man den da direkt vom Golfplatz verweisen musste. Ja. Aber ich denke mal, in Amerika, da sind einfach so ein bisschen mehr so extrovertierte Leute, die da halt einfach wild da rumschreien halt, ne?
Ja, ich stelle mir jetzt gerade vor, wir stehen da an der 16-Tacker und jetzt mal rein theoretisch in meinem Gedankenbeispiel, ich spiele da und du bist so mein Caddy und die drehen alle durch und ich dann so zu dir, hey Tacker, mach mal ein bisschen Crowd-Control hier, bring die mal ein bisschen runter. Da würdest du wahrscheinlich auch sagen, Flo, entspann dich mal, trink mal ein Bierchen und lass ihn fliegen, weil das Letzte, was ich hier machen werde, ist hier 20.000 Leute irgendwie dazu zu bringen, die Klappe zu halten.
Da musst du vorher einen Helm aufsetzen, bevor du das da machst.
Also da muss ich ja sagen, das sagen ja auch viele Liftspieler, ne? Also die haben ja da konstant immer Musik am Laufen. Das ist im Endeffekt, ist das für die Spieler angenehmer, als wenn die ganze Zeit, wenn du zwischendurch immer wieder was hörst. Weil durch diesen Grundpegel hörst du halt diese kleinen Geräusche halt überhaupt nicht mehr.
Absolut.
Absolut.
Also, den Riesenunterschied habe auch ich als Spieler mitgenommen und Bernd, du wahrscheinlich auch, würde mich wundern, wenn nicht. Wenn du nur so eine kleine Traube hast, die mitläuft und du bist dann auf dem Grün, ums Grün herum und du hast vielleicht so 20 Leute, die versetzt dastehen, jede kleinste Bewegung nimmst du wahr. Aber wenn da so eine richtige Menschenmauer ist, dann können die sich fast bewegen, wie sie wollen, dadurch, dass es einfach so eine verschwommene Masse ist. Nimmst du es eigentlich gar nicht so wirklich wahr. Deswegen, ich gebe dir da vollkommen recht, Hacker. Also so eine Vollgas-Lautstärke ist eigentlich fast besser, als immer mal wieder punktuell so irgendwie ein Hüsterchen oder sonst irgendetwas. Wobei ihr sagen muss, was mir wirklich immer auf die Eier ging, war, als wir, und es war schon typisch für diesen Raum, den südeuropäischen Raum, wenn man da gespielt hat, die Handys, die gingen einfach die ganze Zeit. Das war denen komplett egal.
China ist da auch ein Expertenland dafür.
Und die haben auch einfach telefoniert. Das war nicht so nach dem Motto, oh scheiße, sorry, tut mir leid, ich mach's aus. Nö, das war denen komplett Latte. Das war dann so, hey Giovanni, wie geht's dir? Und ich muss dir erzählen, gestern die Pasta, die waren total super. Und es war Katastrophe. Katastrophe.
Ja, gut, ich hab mal gehört, ich meine, das ist in Korea. In Korea, da spielen die ganzen koreanischen Pros eigentlich ungerne, weil da natürlich super viele Fans haben bei denen mitlaufen. Und in Korea kann man das Telefon einfach nicht leise stellen.
Was?
Was?
Hä? Das kann man nicht leise stellen. Das ist einfach durchgehend laut. Das hat aber, glaube ich, anscheinend die Gründe, dass man einfach nicht in der Öffentlichkeit irgendwelche Leute filmt und sowas. Weil wenn du dann die Kamera drauf drückst, dann kommt ja immer dieser Auslösesignal. Ja, genau. Und um sowas zu verhindern, ist halt einfach Stummmodus nicht vorhanden.
Okay, krass. Strange.
Okay. Das heißt, auf den Turnieren ist dann natürlich durchgehend das Telefon am Klingeln.
Dann passt es ja auch wieder.
passt es auch wieder.
Pass auf, dann würsten sie sich darauf einigen, extra für einen Ziller immer diesen Masters-Theme-Song abspielen zu lassen. Die Masters-Melodie für dich, Ziller, 18 Loch und dann drumherum, erklingt die ganze Zeit. Das wäre doch für dich das absolute...
Los. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, dass die irgendwann mal abgesägt wird, sobald Amazon noch mehr sich die ganzen Rechte krallt, auch für Europa und so weiter, könnte ich mir vorstellen. Weil anscheinend angeblich hat Amazon Prime, die übertragen das Masters ja in Amerika, die haben das abgesägt. Weil in den Trailern und so weiter kommt jetzt irgendwas Moderneres. Und da gab es schon viele, die dann gefragt haben, hä, wo ist denn unsere Musik, die wir schon seit 850 Jahren immer auf den Ohren haben? Und von Prime gab es einfach nur so eine, nö. Wir machen das jetzt mal ein bisschen anders hier, Freunde. Jetzt mal gucken. Aber ist doch eine schöne Melodie. Also die ersten 5, 6, es ist wie Weihnachtslieder im Radio. So die ersten 5, 6 Songs findest du okay.
Das erste Mal Last Christmas geht.
Oh ja.
Aber
so
dann?
Oktober. Und dann geht's dir aber spätestens ab dem 1. November geht's immer richtig auf den Sack. Diese Scheiße da immer. Apropos auf den Sack gehen, gibt's eigentlich einen Hammer-Gag der Woche? Was für eine Überleitung.
Ja, gibt's.
Erzähl.
Was fliegt und macht Mus Mus? Eine Biene im Rückwärtsgang.
Tucker, wäre das so ein Witz, den du ziehst, wenn Freddy vielleicht nervös ist und du ihn mal ein bisschen ablenkst?
Nee, ich glaube,
Freddy ist nicht nervös.
Also da muss ich tatsächlich auch noch, also da kann ich euch gerne noch was erzählen da aus der Woche. Und das fand ich echt so cool und war echt beeindruckend. Wir laufen da so, das war am Sonntag, so, ich glaube, das war in der 15, 16, irgendwie sowas. Laufen das Fairway runter und natürlich, da ist ja schon ein bisschen Druck vorhanden. Und dann guckt er mich an und sagt, ey, Kaka, ganz ehrlich, das ist doch einfach so geil, ne? Das ist einfach so geil, das macht so Bock. So, ich liebe das einfach, dieses Kribbeln. Das ist ja unfassbar, das ist einfach so geil. Und dann kommen wir dann hinterher zum Playoff, auf den Abschlag. Und dann sagt er mir zu mir, ey, Kaka, davon habe ich schon immer geträumt. Das ist ja so geil. Und jetzt machen wir die platt.
Geil.
So.
Geil.
Ich meine, so ein Mindset zu haben, so, ich meine, da sind ja schon einige, die würden sowas erstmal gar nicht so spüren und sagen, ey, das finde ich mega geil. Viele wollen das, also finden das vielleicht unangenehm. Und ich würde sagen, das nimmt eigentlich so ein Skill oder beziehungsweise so ein Mindset, was eigentlich nur so die ganz Großen da oben haben, einfach unter so extremem Druck, einfach das so zu lieben und so einen Spaß dabei auch zu haben, ne? Also viele gehen dabei ja eigentlich unter.
Ja, das stimmt.
Ich glaube auch, ich sag mal, was im Körper passiert, ne, Adrenalin, Hände zittern, Puls geht hoch, das spüren alle gleich. Aber es ist immer die Frage, welche Perspektive du hast.
Ja,
und
genau.
Und ich glaube auch, was du da erzählst, Tucker, von Freddy, ich glaube auch nicht, dass das was ist, was man, ich denke, das ist halt eine Erziehungssache. Ich glaube nicht, das kann man sich, glaube ich, nicht einreden, sowas. Du kannst jetzt nicht sagen, wenn du dich eigentlich unwohl fühlst, sagen, boah, geil, davon habe ich immer geträumt, wenn du innerlich weißt, eigentlich habe ich die Hosen voll. das ist schon, ja, wie du auch sagst, das ist auf jeden Fall eine Eigenschaft, die ihm im Golf, glaube ich, sehr, sehr gut tun wird in Zukunft noch.
Definitiv. Und er hatte mir auch sogar noch, da hatten wir so die Tage noch so drüber telefoniert und hat er so gesagt, ja, das war echt so geil. Er hat das einfach alles so aus dem Unterbewusstsein gemacht und es war einfach so ein Flow. Der hat gar nicht so drüber nachgedacht, so, ne?
Krass.
Also,
mega.
Das ist schon gut.
Wirklich sehr beeindruckend. Ich meine, ich war vorher mit ihm ja noch nie in so einer Situation. Ich meine, klar, gut, als wir um die Karte gekämpft haben, da ging's, war da auch Druck. Aber jetzt, um Sieg mitzuspielen, ist ja nochmal was anderes. Und dann auch noch so live zu hören, wie der das so empfindet, fand ich schon echt mega. Also,
und es kam dann wahrscheinlich auch tief, und es kam dann wahrscheinlich auch tief aus ihm raus. Das war dann nicht so nach dem Motto, yeah, das habe ich mir jetzt antrainiert, so aller, was Bernd da skizziert hat, sondern es war einfach sehr authentisch in dem Moment.
Ja. Hey, du hast wirklich gemerkt, der feiert das gerade hier richtig. Also, und manchmal, ich stehe dann da und denke so, boah, zum Glück muss ich den Ball hier nicht hauen.
aber immerhin habt ihr keinen Lachflash gekriegt am ersten Playoff. Das ist auch mal gut.
Aber gut, wir haben ja schon ein bisschen gelacht. Also der Freddy, nachdem der mir ja gesagt hat, dass der da dass der schon so lange von geträumt hat, ne, dann habe ich so rechts rüber geguckt und Patrick Reed, der war ja komplett in schwarz gekleidet, habe ich gesagt, guck dir den Kollegen mal an, der sieht aus wie ein Schornsteinfeger, dich machen wir jetzt platt.
Geil. Alles richtig gemacht. Aber allein, also diese Spannung, dieses Playoff, das war ja so krass. Vor allen Dingen, du hast bestimmt jetzt mittlerweile auch mal gesehen, wie wir Fernsehzuschauer das im Blick hatten, weil für uns sah das ja so aus, als hätte Freddy seinen Abschlag auch mal schön ins Wasser getauscht.
Ja.
Mhm. Ja, brutal. Also da war alles drin. Hollywood vom Allerfeinsten mit einem sehr, sehr schönen Ende aus deutscher Sicht für Freddy und auch für Tucker. Mein Lieber, wir wünschen euch von Herzen in den nächsten Wochen, jetzt habt ihr noch eine schöne Trainingsphase und dann wieder Vollgas. Wo geht's dann hin? Was ist dann das erste richtige Turnier wieder auf der Tour, wo ihr
nach
seid?
Nach Kenia.
Kenia.
Oh, ehrlich. Schicker Golfplatz. Karen Country Club spielt ihr, ne?
Genau, ja.
Geiler Golf. Hat mir immer Spaß gemacht.
Traditioneller Oldschool-Platz.
Ja.
Sehr, sehr schön.
Macht man noch diese Malaria-Prophylaxe?
Nee.
Macht man nicht mehr?
Nee.
Okay. Hey, aber früher gab es, als ich mit Max da war, gab es da so eine Gap-Fieber-Geschichte, die musste man, glaube ich, haben. Aber.
Ja, aber in Nairobi war dadurch, dass du bist immer halbwegs safe, wenn es so hoch liegt. Na, Johannesburg, Nairobi, die liegen immer fast auf 2000 Meter und da, also ich weiß, Gelbfieber war mal was, aber ich eine Malaria-Prophylaxe habe ich nie gemacht. Das ist immer eher so ein Thema so für Leopard Creek, aber ich habe es nie gemacht, weil halt auch die Nebenwirkungen sind halt schon krass. Also du bist da ja wirklich, dich kannst da ja richtig aus dem Leben schießen und das halt so ein paar Tage vorm Turnier ist jetzt auch nicht so geil, ne?
Kleiner Drogenflug. Aber der Satz war schön, wie du ihn eingeleitet hast. Man ist halbwegs safe.
Ja, gut. Wie safe ist man da? Ja?
Kann man mal machen. Halbwegs. Alles gut.
Oder wie hat es der Nikolai so schön beschrieben, weil er jetzt ja hier in die Babypause gegangen ist? Ach, den Imodium-Swing lasse ich dieses Jahr aus. Kenia und Indien und der Imodium-Swing fand ich auch gut.
Sehr, sehr gut.
Ja, das war letztes Mal, als ich in Kenia war, da war, glaube ich, nach 3 Tagen hat der Doktor gesagt, ihm ist Imodium ausgegangen. Also die Hälfte der Teilnehmer waren, saß auf dem Pott, ja.
Ja. Scheint ein Ding zu sein da unten.
It's a thing.
Ehrlich. Ja, viel Spaß, viel Glück,
danke.
Gute. Grüß uns Freddy ganz, ganz herzlich. Und ihr da draußen, ihr wisst, Kenia könnt ihr gucken in der Schweiz auf Sky und in Deutschland auf Magenta. Freuen wir uns da auf Bernd Ritthammer und Florian Fritsch oder habt ihr wieder Amerika-Dienst? Oder
Nein,
habt ihr gar keinen Dienst?
Mein nächstes ist Players Championship tatsächlich. In Sawgrass. Und dann India, ich weiß nicht, habt ihr vor, Indien zu spielen? Imodium Swing, wenn wir schon dabei sind, Tucker? Weißt du noch nicht wahrscheinlich. Ende März ist das.
Doch, Indien glaube ich schon, ja.
Okay, da Indien kommentiere ich. Da vielleicht habe ich da euch, hoffentlich habe ich euch im Bild.
Na herrlich.
Du kannst ja auch gerne vorbeikommen.
On-Course-Reporter. Genau.
Ja, On-Course.
Nur wenn genug Imodium da ist.
Vielleicht darfst du nochmal Pro-Am spielen. Wer weiß.
Vielleicht.
Ruf doch mal
Aber
an.
Diesmal wirklich von Gelb.
Das war wirklich von Gelb, ja. Aber du musst zwischendurch, wie sagt man, dich degradieren lassen. Also
zum Reamateurisieren? Nee, da habe ich irgendwie im Moment gar keinen
Bock. Hast keinen Bock drauf, ne?
Nee, ja. Überhaupt nicht.
Nee, lass mal. Sehr schön. Tucker, alles Gute. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt aber mal schnell raus aus dem Airbnb und grüß uns den Freddy, ne?
Mach ich.
Mach's gut, Tucker. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.
Bis dann. Jo, ciao, ciao.
Schreibt uns, liked uns. t-time.golf Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.